Hallo und herzlich willkommen zum Happy Darm Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Darmgesundheit. Ich bin Patricia, designierte Ernährungstherapeutin, und das Thema Darm beschäftigt mich aufgrund meiner eigenen Unverträglichkeiten schon sehr lange. Deshalb möchte ich dir in diesem Podcast evidenzbasiertes Wissen vermitteln und dir zeigen, wie du deinen Darm wieder in Schwung bringen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich möchte heute gerne mal ein bisschen ein Wissensthema mit dir teilen, weil mir das immer wieder auffällt, dass ganz, ganz viele den Unterschied gar nicht richtig verstehen und dass ja das alles ein bisschen schwierig ist. Aber ich versuche heute wirklich mal das ganz kurz und knapp und verständlich zu erklären. Und zwar geht es um das Thema Nahrungsmittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Weil eigentlich, wenn wir über Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen, wird das eigentlich so als Überbegriff verwendet. Darunter gehören nicht nur Intoleranzen, sondern eben auch Allergien. Oder beispielsweise ist es tatsächlich so, dass man sogar manchmal einfach nur kurzfristige Unverträglichkeiten wie Lebensmittelvergiftungen darunter eigentlich einordnen kann. Aber wenn ich davon spreche, also wenn ich von einer Unverträglichkeit spreche, dann meine ich eigentlich meistens Intoleranz, aber das ist eigentlich auch nicht ganz korrekt. Aber ich möchte jetzt dir einfach mal ganz kurz da ein bisschen aufzeigen, wie die Begriffe wirklich eigentlich definiert sind. Aber starten wir doch gleich einfach mal bei der Nahrungsmittelallergie. Eine Nahrungsmittelallergie, das ist ebenfalls eine Unverträglichkeitsreaktion, und hier bildet das Immunsystem sogenannte Antikörper, also die Immunglobuline IgE. Und diese Antikörper werden gegen harmlose Eiweiße in Nahrungsmitteln eigentlich ausgelöst, in seltenen Fällen gegen Kohlenhydratkomponente. Und die Betroffenen, die eine Allergie haben, die leiden meistens auch noch an weiteren Allergien, also beispielsweise ganz häufig kommt auch noch eine Pollenallergie dazu oder Neurodermitis und so weiter. Und in den meisten Fällen ist es auch ziemlich einfach, eine Nahrungsmittelallergie von einer Intoleranz zu unterscheiden, weil die Reaktion wirklich sofort auftritt. Also meistens, es gibt schon auch spätere Reaktionen, aber wirklich in den meisten Fällen tritt die Reaktion sofort auf, wenn man etwas gegessen hat, was eben nicht vertragen wird. Und meistens ist es wirklich so, dass innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten und eben wirklich eher selten bis 2 Stunden danach. Aber jetzt vielleicht noch zur Frage, warum reagiert das Immunsystem gegen harmlose Lebensmittel, die wir ja vielleicht auch vorhin schon gegessen hatten? Und es kann wirklich sein, dass es sich im Immunsystem um eine Fehleinschätzung handelt. Also unser Immunsystem hat ja eigentlich die Aufgabe, unseren Körper vor Krankheiten zu schützen. Und unser Immunsystem analysiert eigentlich fortlaufend und mistet quasi auch so ein bisschen aus. Also was nicht passt, das wird halt weggestoßen. Und da kann es wirklich leider auch zu einem Fehler kommen und dann eben zu einer Fehleinschätzung. Und dann gibt es diese Reaktion eben oder diese schnelle Reaktion auf dieses Nahrungsmittel. Ja, kommen wir jetzt aber zum nächsten Begriff, und zwar um die Nahrungsmittelintoleranz. Bei einer Nahrungsmittelintoleranz handelt es sich nicht um eine allergische Reaktion. Das Problem liegt hier in den meisten Fällen im Darm. Und beispielsweise kann das Nahrungsmittel nicht ausreichend verdaut werden, weil beispielsweise Enzyme fehlen oder beispielsweise auch die Transporter geschwächt sind. Und was hier ganz, ganz wichtig ist zum Sagen, eine Intoleranz heißt nicht eine Nulltoleranz, wie beispielsweise bei einer Allergie. Und sie ist auch nicht lebensbedrohlich. Also eine Allergie kann durchaus lebensbedrohlich werden. Im schlimmsten Fall kann es eben zu einem anaphylaktischen Schock führen. Bei einer Intoleranz passiert das nicht. Und meistens ist es auch so, dass kleinere Mengen gut vertragen werden. Hier einfach ganz, ganz wichtig. Viele unterteilen ja jetzt gerade die Zöliakie, was auch wieder ein bisschen grenzwertig ist, was dann nicht ganz korrekt ist. Eine Zöliakie ist da ja auch immer wieder, man spricht über Glutenunverträglichkeit, Glutenintoleranz. Da muss man wirklich aufpassen, weil eine Zöliakie ist eine wirklich eine Erkrankung, wo man natürlich keine Toleranz hat gegen Gluten. Also da muss man wirklich 100% darauf verzichten. Die kann man wirklich wie eine Allergie behandeln, auch wenn viele sie immer wieder in die Intoleranzspalte hineinpflanzen. Genau. Aber vielleicht hier noch ganz kurz zu einer genaueren Erklärung, was eine Zöliakie ist. Eine Zöliakie ist quasi eine Unverträglichkeit vom Dünndarm gegenüber Gluten. Und wenn die Betroffenen Gluten essen, dann bekommen sie jetzt nicht eine allergische Reaktion, wie es jetzt bei einer Nahrungsmittelallergie ist. Aber der Verzehr von Gluten löst Entzündungen aus. Und dadurch können die sogenannten Zotten auf der Dünndarmschleimhaut, die können sich quasi ja, absterben. Und dann kann es eben zu einer Unterversorgung des Körpers kommen, weil die Zotten sind eben auch dafür verantwortlich, dass wir beispielsweise lebenswichtige Vitamine und so weiter aufnehmen können. Und deshalb ist es in diesem Fall natürlich trotzdem notwendig, dass man da wirklich 100% auf Gluten verzichtet, aber nur bei einer Zöliakie. Aber gehen wir zurück zur Nahrungsmittelintoleranz. Was sind die häufigsten Auslöser? Es kann eben Milchzucker sein, die Laktose. Laktoseintoleranz ist sehr bekannt. Dann aber auch Fruchtzucker, die Fructose, aber beispielsweise auch Histamin. Und ja, man stellt sich jetzt vielleicht auch die Frage, wo liegt da das Problem? Was führt zu einer Intoleranz? Und wie gesagt, bei einer Intoleranz ist es so, dass das Problem darin besteht, einen bestimmten Stoff zu verdauen. Es kann aber beispielsweise auch sein, dass ein Problem im Darm besteht. Also es kann beispielsweise auch ein Missverhältnis zwischen Angebot und Aufbau bestehen, was dann eben zu einem Problem führt. Ganz häufig sieht man beispielsweise bei einer Person, die an Zöliakie leidet, auch bevor die Diagnose gestellt wird, auch ganz häufig, dass eine Laktoseintoleranz vorhanden ist, weil da einfach der Darm schon sehr geschwächt ist. Aber gehen wir noch ein bisschen genauer beispielsweise auf die Laktoseintoleranz ein. Die Laktoseintoleranz, die Milchprodukte, die enthalten ja Laktose und Laktose ist eigentlich der Milchzucker und die Laktose ist ein Zweifachzucker, das heißt, bevor sie von unserem Körper aufgenommen werden kann, muss sie gespalten werden. Und für diese Spaltung ist das Verdauungsenzym Laktase notwendig. Und wenn eben dieses Enzym Laktase nicht mehr genügend produziert wird, ungenügend vorhanden ist oder irgendwie einen Fehler aufweist, dann kann es eben dazu führen, wenn man laktosehaltige Lebensmittel zu sich nimmt, dass dann eben beispielsweise Beschwerden entstehen, beispielsweise Bauchschmerzen, Bauchkrämpfe, Blähungen und so weiter. Und da unterscheidet man dann auch zwischen einer angeborenen, also einer primären Laktoseintoleranz und einer sekundären Laktoseintoleranz. Das heißt, die primäre Laktoseintoleranz, die entsteht eigentlich schon als Kind. Es gibt aber aktuell auch wieder noch eine neuere Form, wo man eben auch davon ausgeht, dass eine primäre adulte Laktoseintoleranz entstehen kann. Und das kann eben auch schon sein, dass es erst im Erwachsenenalter auftritt. Aber wirklich die meisten Betroffenen, die leiden an einer sekundären Laktoseintoleranz und das ist meistens eben die Folge einer Schädigung der Darmschleimhaut, was eben beispielsweise durch Infektionen mit Bakterien kommen kann, wie schon erwähnt, die Zöliakie, bei Morbus Crohn, bei einer Dünndarmfehlbesiedlung und so weiter. Und was man ganz, ganz häufig sieht, ist, dass eine sekundäre, also eine erworbene Laktoseintoleranz auch wirklich häufig die Symptome rückläufig sein können und eben teilweise auch wirklich komplett wieder ausgeheilt werden können, wie es jetzt beispielsweise, wenn man eine Zöliakie hat, dann kann es wirklich durchaus sein, dass die Laktoseintoleranz, wenn man sich glutenfrei dann ernährt und vielleicht auch noch einen Teil laktosearm, dass sich da wirklich dann die Symptome auch wieder zurückbilden. Gehen wir noch auf die Fructose-Malabsorption ein, also die Fruchtzuckerintoleranz, Fruchtzuckerunverträglichkeit. Ja, da gibt es auch Unterteilungen. Da gibt es beispielsweise noch die vererbte genetisch bedingte hereditäre Fructoseintoleranz. Die möchte ich jetzt hier aber nicht genauer erwähnen, weil wenn man das hat, dann weiß man das. Da muss man sich nämlich wirklich strikt fruchtzuckerfrei ernähren, weil das ganz eine seltene, aber auch sehr schlimme Krankheit ist, wo man wirklich darauf verzichten muss, weil die Symptome da wirklich anders sind. Aber die lasse ich jetzt einfach mal weg. Gehen wir jetzt wirklich auf die Fructose-Malabsorption ein. Und da ist es halt einfach das Problem, dass diese Transporter, die eben diese Fructose eigentlich transportieren würde, dass die irgendwie geschwächt sind. Aber was man hier auch ganz häufig sieht, ist einfach, dass gerade durch den ganzen Smoothie-Hype teilweise einfach zu viel Fruchtzucker aufgenommen wird. Und auch auf dem Grund, dass man eben auch sonst wirklich Lebensmittel mittlerweile gerade häufig auch mit Fruchtzucker anreichert, kann es da wirklich auch zu vermehrten Problemen führen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du das auch mal getan hast, es war früher immer so, wenn man zu viel Kirschen aß, dann bekommt man Bauchschmerzen oder vielleicht sogar auch Durchfall. Und das ist eigentlich nicht der Grund, dass man Fructose nicht verträgt, sondern dass, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viele Kirschen isst, dass es halt einfach zu viel war. Und das sieht man halt wirklich auch ganz, ganz häufig bei Menschen, die sehr viele Smoothies trinken oder sehr viele Säfte, dass da wirklich halt einfach die Probleme erhöht sind und halt es häufiger mal zu Beschwerden kommt, weil einfach zu viel Fruchtzucker aufgenommen werden oder wird, weil wenn eben zu viel Fruchtzucker aufgenommen wird, dann bekommt eigentlich quasi jeder Symptome, die zwar nicht dramatisch sind, die Aufnahme ist dann eigentlich noch nicht dramatisch, also da muss man jetzt nicht das Gefühl haben, man muss sich da enorm einschränken, aber ich möchte dich einfach hier mehr auch ein bisschen sensibilisieren, dass wenn man mal Bauchschmerzen bekommt, wenn man mal ein bisschen viel Früchte gegessen hat, dass das nicht gleich heißt, dass man eine Fructose-Malabsorption hat, sondern dass das eben eigentlich auch völlig normal ist, weil unser Körper nur begrenzt Fructose aufnehmen kann. Und wenn die Transporter ein bisschen überlastet sind und es zu viel Fructose war, dann eben reagiert man häufig mit Bauchschmerzen und eben vielleicht auch Durchfall. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass man davon Angst haben sollte, das einfach hier noch so am Rande. Ja, gehen wir noch ganz kurz auf das Thema Histaminintoleranz ein. Histamin ist ja ein Bestandteil, welches eigentlich wirklich fast in jedem Nahrungsmittel vorkommt. Vor allem Lebensmittel, die einen Reifungsprozess hinter sich haben, die enthalten meistens viel mehr Histamin. Und bei der Histaminintoleranz ist man sich ja da noch nicht ganz so sicher, was das Problem ist. Da weiß man noch nicht ganz alles, aber man geht davon aus, dass eben der Abbau gestört ist. Das kann gegebenenfalls eben auch sein, dass der Darm zu viel histaminbildende Bakterien bildet. Und man muss auch hier erwähnen, dass die Histaminintoleranz nicht ganz so gleich abläuft, jetzt beispielsweise eine Laktoseintoleranz, weil die Symptome doch häufig auch sehr diffus sind. Es kommt nicht nur zu Bauchschmerzen und Übelkeit, es kann eben auch beispielsweise zu Schwindel führen, zu Hautrötungen, zu einer laufenden Nase und so weiter. Und es gibt jetzt auch noch keinen Test, der wirklich 100% diagnostizieren kann, ob man an Histaminintoleranz leidet oder nicht. Einfach das hier auch noch zu erwähnen, weil es mittlerweile ganz, ganz viele Tests gibt im Internet zu kaufen, die aber ganz ehrlich einfach nicht wirklich sagen können, ob man wirklich daran leidet oder nicht. Genau, das einfach hier noch zur Information. Aber wenn du da noch mehr Fragen hast dazu zur Histaminintoleranz, dann schreib mir doch gerne über Instagram oder auch gerne über meine Webseite. Da kann ich sonst auch gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich da ja selber auch lange Zeit davon betroffen war. Und vielleicht nimmt dich jetzt auch noch Wunder, was man dagegen tun kann. Natürlich bin ich keine Ärztin und kann da natürlich auch nicht irgendwie Behandlungsempfehlungen geben oder so. Aber ich möchte dir einfach ganz kurz aufzeigen, was man tun kann. ich sage jetzt mal neben einem Arztbesuch natürlich, was man im Leben sonst einfach noch aufgleisen kann für eine Beschwerdenreduktion. Sicherlich ist eine angepasste Ernährung sehr wichtig. Aber wenn du eben mir auch hier schon länger zuhörst, mir vielleicht auf Instagram folgst, dann weißt du auch, dass ich das Thema immer sehr gerne ganzheitlich anschaue, neben beispielsweise auch sonst noch Behandlungsformen, ist die Ernährung sicherlich sehr wichtig und da ist es enorm wichtig, dass man auch den Darm wieder aufbaut. Gerade wenn der Darm längere Zeit geschwächt wurde durch eine Intoleranz und häufig auch beispielsweise Durchfall oder so vorhanden war, dann macht es auf jeden Fall Sinn, den Darm eben ganzheitlich aufzubauen. Das heißt eben durch Ernährung, aber auch durch Stressmanagement. Das ist nämlich auch immer wieder ein sehr wichtiger Faktor, auch wenn es viele nicht hören möchten, Stress ist ein wichtiges Thema, Stressmanagement. Das Thema Schlaf ist auch sehr wichtig, weil man kann es eigentlich anschauen, dass es ein Detox-Programm ist für uns. Viele Menschen geben ja extrem viel Geld aus für teure Detox-Programme oder teure Detox-Mittelchen. Ich kann dir sagen, du kannst darauf gerne verzichten. Versuche einfach wirklich genügend zu schlafen, weil der Schlaf unterstützt eben auch unsere Darmgesundheit. Dann natürlich auch ein natürlicher Lebensstil, eben gerade wieder mehr frisch kochen. Und da gibt es auch noch ganz, ganz viel, man kann da wirklich sein komplettes Leben anschauen, dass man da wieder ein bisschen mehr Natürlichkeit bekommt. Genau, aber auch das Thema Bewegung ist sehr, sehr wichtig und natürlich auch das Thema Mindset. Auch wenn das immer wieder ein bisschen belächelt wird, das ist etwas vom Wichtigsten, was ich hier, glaube ich, auch immer wieder sage. Aber es war für mich ein absoluter Gamechanger und ich höre es auch von ganz, ganz vielen vom Happy Darm Kurs, die das als sehr, sehr wichtig erachten. Genau, ja, ich hoffe sehr, ich konnte dir damit mal ein bisschen aufzeigen, was der Unterschied ist. Und falls du eben noch Fragen hast, dann melde dich doch gerne über Instagram. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst.